Wir haben das Thema vor uns, heilsgeschichtliche Übergänge der Äonen, zu Deutsch der Zeitalter. Uns interessieren jetzt besonders nicht die Inhalte der Zeitalter, sondern die Übergänge. Und zwar nicht zuletzt deshalb, weil wir in unseren gegenwärtigen Jahrzehnten des Übergangs von einem gegenwärtigen, ablaufenden Zeitalter leben, während Gott seit der Gründung des Staates Israel bereits Ansätze laufen ließ oder begann laufen zu lassen, die im nächsten Zeitalter des tausendjährigen Reiches von Gott eingeordnet sind. Ganz andere Ordnungen als diejenigen, die Gott für uns, die Gemeinde des Leibes des Christus, bestimmt hat. Und da ist es ja besonders jetzt für uns, für die das ablaufende Zeitalter von Gott nun gesetzt ist, wichtig, dass wir den Übergang richtig sehen, verstehen und entsprechend Stellung beziehen können. Wir haben die einfache Modellvorführung vor uns, wie Gott sie vor 2000 Jahren zur Darstellung gebracht hat. Einfach deshalb, nicht weniger wunderbar, einfach deshalb, weil wir lesen dürfen, das Gesetz und damit die Haushaltung, das Zeitalter der Äonen des Gesetzes geht bis und mit Johannes dem Täufer. Von da ab wird das Evangelium Gottes verkündet. Johannes der Täufer repräsentiert den Abschluss des Zeitalters des Gesetzes und Jesus Christus repräsentiert, personifiziert, den Beginn eines neuen Zeitalters, nämlich des Evangeliums Gottes. Prächtig ist nun hier, mustergültig direkt, das Verhalten dieser zwei Repräsentanten. Darsteller, Johannes der Täufer, Ende des Gesetzeshaushaltes, Jesus, Beginn, Darsteller des Evangeliums Gottes. Insofern prächtige Darsteller in persönlicher Form, als die beiden sich nicht gegenseitig bekämpften und missverstanden haben, sondern einer achtete den anderen höher als sich selbst. Johannes der Täufer, Jesus Christus, wurden zeitlich fast gleichzeitig geboren in diese Welt in Menschengestalt. Sie lebten einige Jahrzehnte gleichzeitig miteinander, nebeneinander. Jeder aber stellte eine besondere Art des Inhaltes eines Zeitalters Gottes dar. Johannes richtig erklärend gegenüber Jesus Christus, ich muss abnehmen, er muss zunehmen, er muss wachsen. Er ist größer als ich. Und wie wird Johannes von Jesus beurteilt? Unter allen vom Weibe geborenen Menschen ist dieser Johannes der Größte. Stimmt's? Einer achtet den anderen größer als sich selbst. Das bedeutet nun für uns heute, in den 4 Jahrzehnten des Übergangslebens, Abschluss der Zeit des Evangeliums der Gnade Gottes, ohne Gesetz und ohne Werke, nur Gnade und Güte und Barmherzigkeit Gottes selbst, ohne irgendwelche Mitwirkung von Geschöpfen. Es können heilige Engel sein, so heilig wie sie wollen, so heilig, gerecht und gut, wie ihr Gesetz, das sie angeordnet haben. Es können die frömmsten Menschen sein. Wir dürfen es zu tun haben mit unserem Gott und Vater und dem Vater des Herrn Jesus Christus selbst. Wenn wir an das Wort denken, er selbst aber, der Gott des Friedens, heiligt euch durch und durch nach Leib, Seele und Geist, bis auf den Tag Jesu Christi. Er selbst aber. Da hat jedes Geschöpf vollkommenerweise abzutreten, zu verschwinden. Das ist die wunderbare Stellung derjenigen Auserwählten Gottes, die er vor Grundlegung der Welt erkannt hat, in seiner Forschungsarbeit auserwählt hat, Erben Gottes und Erben Christi werden zu dürfen. Und nun ist es für uns, die am Abschluss unseres Zeitalters leben dürfen, wichtig, dass wir in Bezug auf die Neuanfänge, die Gott mit der Gründung Israels schon begonnen hat, laufen zu lassen, nicht abschätzend betrachten, ja, obwohl sie uns nicht angehen, als hätten wir uns danach zu richten oder darunter zu stellen, aber verstehen zu dürfen, erkennen zu dürfen, dass das Dinge sind, die wir nicht verachten oder ablehnen, beurteilen müssen, dürfen, weil sie nicht unsere Ordnung bedeuten. Ich denke an Stichwort charismatische Bewegungen. Da wäre es schade, wenn wir, denen Gott Erkenntnisse geschenkt hat, weit über Bitten und Verstehen hinaus, in den gleichen Fehler verfallen würden, entschuldigt, wenn ich sagen muss, oder vielleicht besser ausgedrückt so sagen darf, dass selbst die prächtigen 12 Apostel, die das Evangelium der Beschneidung zu betreuen hatten und es treulich bedient haben, den einmaligen Dienst des auserwählten Rüstzeuges Gottes, des Apostels Paulus, nicht verstanden haben. Mindestens wie der Chef der 12 uns hinterlassen hat, wovon, was die Dienste und die Lehre des Apostels Paulus betraf, etliches schwer zu verstehen war für sie. Und ein Jakobus gar nichts. Nicht nur nicht verstehen konnte, sondern auf seiner Ebene genau das Gegenteil zu lehren hatte, ja, weil noch unter Engel und unter Gesetz sich stellen. Ja. Wir urteilen, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Jakobus. Ganz klar. Wer an Jesus Christus glaubt, sich gleichzeitig aber unter Gesetz stellt, unter das Gesetz stellt man, stellt sich nach göttlicher Gerechtigkeit ohne weiteres unter Gerichtsbarkeit heiliger Engel, die das Gesetz angeordnet haben. Und da Engel nicht in die Herzen hineinschauen können, die Herzen der Menschen erforschen können und kennen, müssen sie, um einigermaßen ein richtiges Urteil abgeben zu können, müssen sie Werke, müssen ihnen Werke präsentiert werden, dann sehen sie etwas und hören etwas, um richten zu können. Denn wenn Jesus kommt in großer Macht und Herrlichkeit für Israel und die Nationen, dann sendet er ja bekanntlich seine Engel vor sich her. Im Gleichnis vom Unkraut im Weizen sind es die Schnitter, im Gleichnis vom großen Fischzug sind es die Fischer. Und jedes Mal sagt Jesus, die Schnitter aber sind Engel, die Fischer aber sind Engel. Und diese Schnitter werden gleichzeitig Weizen und Unkraut mähen, schneiden und sortieren, Unkraut ins Feuer, Weizen in die Scheunen. Bitte, wer macht das? Macht das der Herr selbst? Nein. Wer sich unter Gesetz stellt, stellt sich nach Gottes Gerechtigkeit, da kann auch Gott nicht mehr anders, unter die Gerichtsbarkeit und die Ordnungen heiliger Engel. Und der muss Werke präsentieren. Also, die 12 haben den Herrn Jesus, das Evangelium der Gnade Gottes in Christo Jesu, so wenig verstanden, bis und mit Ablehnung, bis und mit schriftlicher Festlegung des Gegenteils, was Paulus zu lehren hatte, dass wir jetzt abschließend mit diesem Hinweis in Apostelgeschichte 22 lesen, da kommt Paulus, wie er in einer Rede bezeugt. Ich lese Apostelgeschichte 22 von Vers 15 an. Da sagt ihm Ananias in Damaskus anlässlich seiner Bekehrung, denn du wirst ihm an alle Menschen ein Zeuge sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du? Stehe auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Und jetzt lesen wir Vers 17. Und es geschah mir aber, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war, und in dem Tempel betete, dass ich in Entzückung geriet und ihn sah, den Herrn, der zu mir sprach, eile und geh schnell sofort aus Jerusalem hinaus, Begründung, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Ist das klar? Wer sind die Sie? Das sind die 12, die führenden Apostel in Jerusalem. Paulus verschwinde sofort aus Jerusalem, nicht nur aus dem Tempel. Denn sie werden dein Zeugnis über mich, ja, das ich dir anvertraut habe, nicht annehmen. Paulus ist erschrocken. Ja, was ist los? Herr, so und so und so und so. Bitte, Paulus, keine weiteren Worte, schnell aus Jerusalem hinaus. Was diese Sonderbotschaft des Paulus betrifft, finden wir das vielleicht am wunderbarsten bezeugt im ersten Kapitel des ersten Timotheusbriefes, Vers 11. Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, welches mir anvertraut worden ist. Das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir, Einzahl, Paulus, anvertraut worden ist. Also, dass wir heute, denen Gott so viel, alles geschenkt hat, alles, keine Fehler machen, dass wir Ansätze der neuen Ordnung, die Gott jetzt schon laufen lässt, als falsch, widergöttlich aburteilen. Das heißt nicht, dass wir überall Auswüchse oder dergleichen Missstände vorkommen können. Bitte. Wenn ich sagen durfte, dass es uns nicht widerfährt, dass wir da einen Fehler machen. Denn offensichtlich ist es so vor Gott, dass derjenige, dem Gott von Gott aus beurteilt, dem Gott mehr geschenkt hat als einem anderen, dass der Betreffende, der mehr bekommen hat, schuldig ist, den, der weniger bekommen hat, zu verstehen und in der Weise ihm zu begegnen, wie es dann Gott wohlgefällig ist. Und nun haben wir hier dieses Übersichtsschema vor uns, heilsgeschichtliche Übergänge der Äonen, und da dürfen wir gleich ergänzend dazu sagen, es sind immer Gerichtszeiten, die Übergänge von einem Zeitalter zum anderen, mit ganz charakteristischen Merkmalen. Und da dürfen wir, nachdem wir das feine, treffende Wort aus Hebräer 1 gehört haben, dass Gott den Plan der Zeitalter, den Zeitplan überhaupt, durch seinen Sohn Jesus Christus hat erstellen lassen. Wenn wir Architekten die Baupläne so weit haben, dass der Baubeginn erfolgen kann, dann haben wir gleichzeitig auch schon den Zeitplan vollendet, erstellt. Das sogenannte Bauprogramm der Zeit nach. Wann beginnt der Aushub? Wann kommt der Maurer, wann kommt der Zimmermann, wann muss der fertig sein und so weiter. Besonders interessiert uns natürlich ein Datum, wann ist der Bau fix fertig, Schlüssel fertig vollendet. Nun hat Jesus Christus diesen Zeitplan erstellen dürfen. Weiß er dann um Zeit und Stunde? Antwort. Die Antwort liegt schon in der Frage, nicht? Selbstverständlich. Bitte, nur in seiner Niedrigkeit, in Menschengestalt, wie wir in Römer 8 lesen, in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde kommend nach außen, hat er sich auch in unsere Stellung versetzen lassen. Da wusste auch er nichts um Zeit, um Stunde, wie die Engel im Himmel, wie seine Jünger, in seiner Erniedrigung. Aber als Sohn Gottes, durch den Gott die ganze Schöpfung geschaffen hat, durch den er nun auch den Zeitplan, den Plan der Äonen hat erstellen lassen, ist die Frage schon beantwortet, wusste er je etwas über Zeit und Stunde? Na, die hat er ja festgelegt. Sehr wichtig für uns zu beachten. Und nun ein Wort aus Epheser 2, das uns schon sehr viel sagen kann. Epheser 2, Vers 1 und 2. Auch euch, die ihr tot waret in euren Vergehungen und Sünden, in welchen ihr einst wandeltet, nach dem Zeitlauf dieser Welt, hier in der Elberfelder so übersetzt, Griechisch, das verstehen wir weitgehend, nach dem Äon dieses Kosmos. Äon, Zeitalter. Kosmos, Weltall der ganzen Schöpfung. Also, was heißt das? Da ist die Rede von dem Äon dieses Kosmos. Vom Zeitalter dieser Welt, der gegenwärtigen Welt. Das heißt, wie wir hier das dargestellt finden, Zeitalter Gottes und Kosmoi, Mehrzahl von Kosmos, Welten, stimmen der Zahl nach und der Reihenfolge nach miteinander überein. Äon, Zeitspanne. Kosmos, Schöpfung, Weltall. Der Äon dieses Zeitalters. Das heißt, jedes Zeitalter, jeder Äon ist identisch mit einer ganzen, mit einer Schöpfung, Darstellung Gottes mit besonderem Charakter. Wir beginnen hier zu lesen wie in einem Buch. Erste Kolonne, bitte Schattenriss des Stabes beachten. Himmel und Erde. Da gab es eine erste Schöpfung von Himmel und einer Erde. Die endete dort, wo wir lesen, dir wird beschrieben, nur im ersten Vers unserer Bibel. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Eine erste Schöpfung. Und wenn wir weiterlesen, und jetzt tritt die Erde in Sicht, und die Erde war Tohu, war Bohu, wüst und leer, dann ist hier schon die Gesamtkatastrophe einer ersten Schöpfung, das Ende einer Katastrophe bezeichnet, wo auch die Erde in Mitleidenschaft kam. Tohu wa bohu, die Erde. Und was wir Schöpfungsbericht nennen, beginnt erst hier. Und zwar die Ordnungen für die gegenwärtige oder zweite Schöpfung, die endet nach dem tausendjährigen Reich. Die gegenwärtige Schöpfung, beginnend mit dem, nach der Katastrophe einer ersten Schöpfung, Tohu wa bohu, was die Erde betrifft, und da lesen wir auch, und der Geist Gottes schwebte brütend, Impulse gebend, über der Finsternis Wassertiefe, einer ersten untergegangenen Schöpfung von Himmel und einer Erde. Schwebte der Geist Gottes über der Finsternis Wassertiefe und die Erde anblickend einen wüst und leeren Zustand, Tohu wa bohu. Und was wir als Schöpfungsbericht bezeichnen, ist in Wirklichkeit eine Neuschöpfung einer untergegangenen Schöpfung, aber nicht in die damaligen Zustände zurück, sondern in die gegenwärtigen Zustände geschaffen, die sieben sogenannten Schöpfungstage, weil jetzt erst in der gegenwärtigen Schöpfung tritt der Mensch in Sicht. In der ersten Schöpfung gab es noch keine Menschen. Als Gott die Erde gründete, da waren die Geistwesen schon da, die Söhne Gottes, und diese Morgensterne, die jauchzten und jubelten, als Gott die Erde gründete. Also die gegenwärtige zweite Schöpfung beginnt mit 1. Mose 1, Vers 2. Es werde Licht und es ward Licht, die sieben Schöpfungstage und besonders jetzt diese Mittelzone mit Golgatha in der Mitte dieser zweiten gegenwärtigen Schöpfung, die endet mit dem gesamten Feuergericht nach dem tausendjährigen Reich, wo Himmel, die gegenwärtigen Himmel und die Erde in einem gewaltigen Brande aufgelöst werden, bis und mit in die Elemente der Atome vollständig aufgelöst werden nach dem tausendjährigen Reich, während vor dem tausendjährigen Reich, wir sehen hier um das Jahr 2000, im Übrigen, liebe Geschwister, ist diese Darstellung, was die Zeiträume der Länge nach betrifft, ja nicht etwa maßstäblich, sondern nur schemamäßig nacheinander geordnet. Hier Übergang vom jetzigen Zeitalter, das nicht mit Golgatha beginnt, wie ich lange Zeit meinte, sondern der gegenwärtige, der Äon dieses gegenwärtigen bösen Zeitalters, begann mit der Flutkatastrophe des Noah, das heißt, begann nach Abschluss der Flutkatastrophe der globalen sogenannten Sintflut. Als die vorbei war, da begann der gegenwärtige böse Äon zu laufen und schließt ab mit dem Beginn des tausendjährigen Reiches, Stichwort, sagen wir mal, Harmagedon. Wir sind noch hier. Die gegenwärtige Schöpfung endet erst am Ende des tausendjährigen Reiches. Neu für mich, insofern, als ich das erst vielleicht vor einem Jahr entdecken durfte, dass die Schrift in Jesaja 66 beginnt mit dem Hinweis, siehe, ich schaffe neue Himmel und eine neue Erde, wo Gerechtigkeit wohnt. Und das habe ich bis vor kurzem wohin verlegt? In die dritte neue Schöpfung. Hier Ende des tausendjährigen Reiches, hier beginnt die dritte neue bleibende Schöpfung. Da habe ich dieses Wort Jesaja 66 da hinein verlegt, gelesen. In Wirklichkeit, nun das Neue, dass die Schrift die Zustände des tausendjährigen Reiches auch schon nennt und bezeichnet neue Himmel und neue Erde. Darf sie das? Na ja, wenn sie es macht, haben wir gar nichts daran zu rütteln. Wieso? Wir haben hier Tohu wa Bohu gesehen. Solches tut Gott zwei oder dreimal. Und wir dürfen oder müssen unserer prophetischen Gottesschrift entnehmen, dass beim Übergang zum tausendjährigen Reich unsere Erde zum zweiten Mal einen Zustand erlebt, Tohu wa Bohu. Und kein Mensch ist da, wie damals. Tohu wa Bohu, wüst und leer. Übergang zum tausendjährigen Reich und kein Mensch ist da. Ich spreche diese Worte einfach als Stichworte mal aus vorerst. Denn Gott schafft insofern für das tausendjährige Reich so neue Zustände, Gegebenheiten. Die ganze Erdoberfläche wird vor dem tausendjährigen Reich durch das Buch der Offenbarung und den Propheten genannten Ausdruck, das große Erdbeben, wird unsere Erdoberfläche so vollkommen umgepflügt, dass keine Inseln mehr übrig bleiben, dass es keine Berge mehr gibt, sogar in der Schweiz. Und alle Inseln entflohen und Berge sah ich nicht mehr und so weiter. Die ganze Erdoberfläche wird durch das große Erdbeben umgepflügt, sodass das Oberste zu unterst kommt, wie bei einem Pflug. Genügt Gott noch nicht, dann lässt er das Angesicht der ganzen Erde noch einer Feuersbrunst übergeben. Hier angedeutet, Übergang zum tausendjährigen Reich. Warum ist das nötig? Denn hier gilt schon in der Vorerfüllung, siehe, ich mache alles neu. Von allem, was unsere Erdoberfläche heute darstellt. Alles, die ganze Fülle, bleibt nichts mehr übrig. Sehr einfach, warum? Wir lesen, die Sonne, das Licht der Sonne wird siebenmal so hell scheinen. Und das Licht des Mondes wird so hell scheinen wie die Sonne. Wer von uns will in dieser Leiblichkeit da antreten? Ich nicht. Und sicher keiner von uns. Im tausendjährigen Reich sind auf der Erde und im Weltraum der Himmel solche Änderungen, solche neuen Zustände, Gegebenheiten vorhanden. Ich sage jetzt kurz, so wie sie waren für die ersten Menschen vor dem Fall. Vor dem Fall. Der ich im Anfang das Ende verkünde. Waren Adam und Eva in einem Paradies und erlebten ständig die Gegenwart des Herrn? Ja. Wie steht es im tausendjährigen Reich? Da wird die ganze Erde sein wie Eden, der Garten Gottes. Ist der Herr dann auch gegenwärtig? Ja. Nur erweitert, noch wunderbarer, noch herrlicher. Wenn wir wissen wollen, wie waren die Zustände vor dem Fall, dann haben wir die Zustände im tausendjährigen Reich zu studieren in unserer Schrift und dann haben wir die Antworten. Erstes Paradies, erste Menschen. Gott ließ am Ende des siebten Tages den Satan ein, die Menschen zu versuchen. Seine List gelang. Der Mensch kam zu Fall. Jetzt wird im tausendjährigen Reich die ganze Erde sein wie Eden, der Garten Gottes, und nicht nur zwei Menschen darin und die Gegenwart des Herrn, sondern eine ganze Menschheit gesegnet mit den Gegebenheiten des tausendjährigen Reiches. Lässt Gott am Ende dieses siebten Tages auch wieder den Satan hinein, um die Sache zu prüfen, zu versuchen. Ja, bringt er es wieder fertig, dass die herrlichen Zustände zu Fall kommen? Ja, stimmt es also, was Salomo sagt, das, was war, ist das, was sein wird? Ein kleines Paradies mit ersten Menschen, ganze Erde, ganzes Erdenrund, ein Paradies mit einer Fülle von Menschen. So war es und so ist es, wird es sein. Und was doch geschah in Bezug auf die Versuchung Satans und seine Verführungskunst, ist genau das, was wieder geschehen wird, nur gewaltiger, umfassender, erschütternder. Entsprechend ist die Gesteinswelt, sind die physikalischen, chemischen Gesetze alle von Gott so umgeschalten, umverwandelt, dass sie den neuen Ordnungen im Kosmos und auf der Erde eben vollkommen angepasst sind. Übrigens, eine Haltung Gottes und ein von Gott durchgeführtes Schauspiel vor Engeln und Menschen, um endgültig einer modernen Erklärung der Entstehung und der, was die Zeiten betrifft, Milliarden dauernden Werdegänge in dieser Schöpfung, gibt Gott kurz und bündig eine Antwort, indem er die Zustände neuer Himmel und einer neuen Erde in wenigen Jahren vollzieht und nicht in Jahrmilliarden. Wie lange geht es, bis Gott die Zustände, die gegenwärtigen Zustände verwandelt haben wird in die Zustände vom tausendjährigen Reich? Wie viele Jahrmilliarden wird das gehen? Er spricht und es steht da. So steht geschrieben. Und so glauben wir. Ob er da einige Jahre oder einige Jahrzehnte verwendet, ist die andere Frage. Er spricht und es geschieht. Und es steht da. Deshalb lesen wir alttestamentliches Zeugnis im Hebräerbrief herausgegriffen, dass Gott die Himmel und die Erde erschüttern wird. Durch die große Pflugschar des großen Erdbebens und das Feuer über die ganze Erdoberfläche. Erschüttern wird, und jetzt kommt die feine Nachbemerkung, worin der Heilige Geist die Verwandlung der Dinge andeutet. Also Gott erschüttert nicht, um zu erschüttern seine Himmel und seine Erde, sondern Gott erschüttert Himmel und Erde, um in kurzer Zeit die Dinge, wie sie jetzt bestehen, umzugestalten, zu verwandeln in ganz neue Ordnungen. Neue Himmel und neue Erde. Die kurze Beweisführung, also ein Punkt nur, dass Jesaja 66 unter diesen neuen Himmel und der neuen Erde nicht die letzten neuen Himmel und Erde versteht, sondern diejenigen vom tausendjährigen Reich. Ja, Gesteine, Pflanzen, Tiere, Menschen, Engel, alles wird in einen neuen Zustand versetzt werden, neue Himmel, neue Erde. Jetzt Beweis. Von diesem neuen Himmel, neuen Erde in Jesaja 66 lesen wir. Und jetzt kommt die tragische Erklärung. Und ich bedauere heute immer noch, dass der prächtige Prophet Jesaja mit keinen anderen Worten sein Amt als Prophet abschließen muss, als mit welchen Worten. Wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht erlischt. Punkt. Ende Jesaja. Begreift ihr mich ein wenig, dass ich bedauere? Aber ich beuge mich natürlich sofort darunter, dass ich es bedauere nicht. Denn Gott hat auch hier keine Fehler gemacht. Wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht erlischt. Und was geschieht da an der Stelle? Die Verfügung besteht, dass die Nutznießer im tausendjährigen Reich ist. Wieso? Sabbat für Sabbat und jetzt Neumond für Neumond. Hinausgehen müssen, gruppenweise, und dieses furchtbare Schauspiel anschauen müssen. Wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht erlischt. Neumond für Neumond, was heißt das? Ist der Mond dann noch da? Jawohl. Ist die Sonne dann auch noch da? Denn nur wann kann Neumond sein, wenn der Mond bei der Sonne erscheint? Und wenn der Mond Oppositionsstellung zur Sonne bezogen hat, dann ist Vollmond. Ja, und was lesen wir aber bei dem dritten neuen Himmel und neuen Erde, wir Schriftgelehrten? Was lesen wir da? Keine Sonne und kein Mond mehr. Halleluja, sage ich mal so schmerzhaft. Also die Zustände, wo ihr Feuer nicht erlischt und ihr Wurm nicht stirbt, dauern nur wie lange? Solange das tausendjährige Reich dauert. Darf ich fragen, wie lange dauert das tausendjährige Reich? Antwort, nur einen Gottestag. Nur einen Gottestag, stimmt's? 1000 Jahre für uns sind vor Gott ein Tag. Warum? Weil Gott genau wusste, wie das Ende dieser neuen Himmel und dieser neuen Erde aussehen wird. Katastrophe, wie die Schöpfung noch nie gesehen hat bis jetzt. Da vielleicht eben die erste Schöpfung. Die erste Schöpfung ging in einer universalen Wasserkatastrophe unter und die gegenwärtige zweite Schöpfung geht in einer maximalen Feuerkatastrophe unter. Noch einmal, am Anfang des tausendjährigen Reiches nur die Erdoberfläche gepflügt und dem Feuer übergeben zur Reinigung. Bitte, heute wissen wir in erschütterndster Weise um die Verschmutzung, Vergiftung von Erde, Wasser und Luft und so weiter und so weiter. Und das ist noch reich bis zum Jahr 2000 und dann geht es nicht mehr. Haben wir hier mal zur Kenntnis genommen, dass die Förster vom Schwarzwald und den Vogesen öffentlich in der Presse bekannt gegeben hat, Schwarzwald und Vogesen existieren in 10 Jahren nicht mehr als Waldbestand. Ja, das war, habe ich gelesen, in Pfalzgrafenweiler in der Tagespresse, also von höchster amtlicher Stelle aus. Also, wenn unsere Erdoberfläche so aussieht und Gott will unsere Erdoberfläche verwandeln in paradiesische Zustände, muss er dann gründlich durchgreifen. Denn hier gilt im ersten Vorbild, siehe, ich mache alles neu, auch für diese neuen Himmel und diese neue Erde vom tausendjährigen Reich. Muss er dann gründlich durchgreifen, ja, so wie nur er durchgreifen kann. So, der Äon dieses gegenwärtigen Kosmos, Mitte Golgatha, beginnend nach der Sintflut in den Tagen Noahs, endend mit Harbageddon, Übergang zum tausendjährigen Reich. Jetzt beachten wir weiter. Noch einmal, erste Schöpfung in einer ersten Wasserkatastrophe untergegangen. Zweite gegenwärtige Schöpfung endet mit dem tausendjährigen Reich in einem riesen Feuergericht. Himmel und Erde im Brande, bis und mit Elemente aufgelöst. Macht jetzt der dritten neuen Schöpfung Platz, verwandelt Gott durch das Feuergericht alles. Hier gilt dann endgültig, das Alte ist vergangen. Man wird der Dinge nie mehr gedenken. Siehe, ich mache wie viel neu? Dieses Senkblei deutet an den ersten Spatenstich Gottes durch Jesus Christus für die Schöpfungen. Grundlegung des Kosmos. Ich war ein Schüler von Bruder Knoch. Da bin ich im Bild zum Glück. Bruder Knoch meint, Grundlegung erst dort zu sehen, wo eine erste Schöpfung niedergeworfen worden ist, zerstört worden ist in der universalen Wasserkatastrophe. Als Schüler von ihm bin ich aber, hätte beinahe gesagt, eines Besseren belehrt worden durch die Gnade Gottes, dass Grundlegung genau das bedeutet, was wir Architekten als Grundlegung bezeichnen. Denn auch wenn wir zu bauen beginnen, graben wir zuerst in die Tiefe hinunter eine Baugrube hinab, Kata. Und dann werfen wir den Beton in die Fundamentgräben hinab. Ist das auch ein Hinabwurf, wenn der Beton da hinabgeworfen wird? aber wird der Beton da hinabgeworfen, damit er hinabgeworfen wird. Oder damit der Grund gelegt wird, und zwar möglichst gut und sicher, für einen Neubau. Für etwas ganz Neues, was bis jetzt, bis anhin gar nicht existierte. Jawohl. Grundlegung des Kosmos bedeutet, bildlich gesprochen, erster Spatenstich Gottes durch Jesus Christus, als er das Werk seiner Schöpfung begann. Und da begann der erste Äon, das erste Zeitalter zu laufen. Und das erste Zeitalter endete mit dem Untergang in einer Wasserkatastrophe einer ersten Schöpfung, eines ersten Kosmos. Erster Kosmos ist zeitlich genau entsprechend mit dem ersten Zeitalter. Jetzt zu dem Begriff Äon-Zeitalter. Nur ganz kurz, ohne Begründung. Der neutestamentliche Begriff Äon, leider meistens übersetzt mit Ewigkeit. Katastrophe, die Übersetzung. Der Äon dieses Zeitalters, der Äon dieses Kosmos, dieser Welt. Ein Äon, beginnend hier mit Grundlegung der Welt, endet an dieser Stelle. Tohu Wabohu. Ist das eine Unendlichkeit? Nicht? Unter dem Begriff Ewigkeit verstehen wir das Gegenteil von Zeit, Vergänglichkeit. Unter Ewigkeit verstehen wir Unendlichkeit. Also, wenn nun Paulus zweimal schreibt, Timotheus und Titus, vor ewigen Zeiten, dann sage ich ja, also jetzt komme ich nicht mehr nach. Bis jetzt habe ich gemeint, ewig bedeutet unendlich. Ne? Aber hier ist die Rede von ewigen Zeiten. Ich wurde belehrt, zeitlich ist das Gegenteil von ewig. Ne? Wir alle. Jetzt spricht die Schrift, die über Elberfelder übersetzen, ewige Zeiten und dann noch vor ewigen Zeiten. Ne? Also dann gibt es mal Ewigkeit in der Mehrzahl, Ewigkeiten, die zeitlichen Charakter haben. Ich kann nichts dafür, aber so steht sogar in der Übersetzung zweimal geschrieben. Merken wir etwas. Und jetzt heißt meine kurze Aussage, Äon, Hauptwort, und äonisch, Eigenschaftswort, bedeuten nie Unendlichkeit. Auch dann nicht, wenn sie in Beziehung zu Gott gebracht werden. Da wird die Fehlzündung vollzogen, wenn Äon oder Äonisch in Verbindung mit Gott erscheint. Ja, Gott ist doch unendlich, ohne Anfang und ohne Ende, nicht? Also muss ewig auch, also Äon auch unendlich sein. Nein. Genauso wie wenn Architekt Muhl den Zeitplan für einen Neubau gemacht hat, darf man dann sagen, das ist der Muhlsche Zeitplan. Das ist selbstverständlich. Aber heißt das, der Muhl lebt nur so lange wie sein Zeitplan? Merken wir. Also noch einmal. Äon und äonisch, Zeitalter, richtig, und zeitalterlich, haben nicht nur nie den Charakter von Unendlichkeit, sondern immer den Charakter von Zeitlichkeit. In der Regel sind es längere Zeitabschnitte, ja, manchmal sogar sehr kurz in der Schrift. Aha. Warum ich mir Mühe gegeben habe, das so auszusprechen? Deshalb. Ich bin im Gespräch mit einem Bruder, der lehnt die Versöhnung des Weltalls ab. Dass nur die Gläubigen und so weiter, die Auserwählten, gerettet werden. seine Argumente, meine Argumente. Jetzt sagt er, so. Daniel 12 lesen wir. Viele, die im Staub der Erde schlafen, werden auferstehen. Und jetzt, die einen zum ewigen, jetzt neutestamentlich, äonischen Leben und die anderen zum äonischen Gericht. Jetzt sagt mein Vis-à-vis, was bedeutet äonisches Leben? Bedeutet das unendliches Leben? Bitte, wenn ich jetzt sagen müsste, ja, dann müsste ich kapitulieren, wenn er sagt, ja, und äonisches Gericht ist dann das nicht auch unendlich. Dann müsste ich kapitulieren, ehrlicherweise, und sagen, ja, leider. Merken wir die Sache, es ist sehr ernst. Ja. Noch einmal, äonisch neutestamentlich, Olam hebräisch, bedeutet nie Unendlichkeit. Ich will etwas sagen. Ah ja, ich sage ja immer etwas. Adam und Eva, die hatten nur äonisches Leben. Was für ein Leben hatten die nicht? Die hatten nicht das Leben Gottes, das in Christo Jesu allein vorhanden war, nämlich die Kraft eines unauflöslichen Lebens, das nicht sündigen kann. Steht so geschrieben. Wer aus Gott gezeugt und aus Gott geboren ist, wie heißt die Fortsetzung? Der kann nicht sündigen, weil er aus Gott gezeugt und aus Gott geboren ist. Und wer allein hat dieses Zeugnis? Jesus Christus. Er ist der einzige, das einzige Wesen, aus Gott selbst gezeugt und aus Gott geboren. Vom Gott Vaterschaft gezeugt und aus dem Mutterschoß Gottes geboren. Er allein. Aber nun kommt dazu. Adam und Eva, hatten die auch schon das Leben, das in Gott verborgen war, wie der Sohn? Antwort, nein. Die hatten nur was für ein Leben? Jetzt bitte, die hatten nur ewiges Leben, das heißt für die Zeiten der Zeitalter vorerst. Hätten Adam und Eva sterben müssen, wenn sie nicht gesündigt hätten? Antwort, nein. Wie lange hätten sie leben können mit diesem Leben? Sie waren ja nur ein Werk der Hände Gottes. Und waren nicht aus Gott gezeugt und aus Gott geboren. Ist das ein Unterschied? Ich habe einen Sohn, ich habe Söhne, die habe ich gezeugt und die wurden geboren. Die leben, haben Leben in sich selbst, irdischerweise. Als Bildhauer kann ich von einem der Söhne eine Statue meißeln. Kommt ein Freund in meine Werkstatt, sagt, ah, das ist dein Sohn, so und so, nicht? Hat er recht. Aber er weiß, das ist nur das Werk meiner Hände. Das ist nicht der gezeugte Sohn. Ist das ein Unterschied? Gewaltig, seht. Ewiges Leben bedeutet nur ein in dieser Weltzeit, der Zeitalter dauerndes Leben, das, wenn es anders weitergegangen wäre, bis ans Ende der Zeitalter, ja, der Ewigkeiten, müssten wir wieder sagen, ne? Gott dann dieses äonische, geschöpfliche Leben übergeführt hätte, auch in Neuzeugung und Gottesleben. So. Also noch einmal, ewiges Leben, äonisches Leben, Leben nach dem hebräischen entsprechenden Begriff Olam, bedeutet nie Unendlichkeit. So. Also wenn der mich fragt, so, bedeutet äonisches Leben Unendlichkeit, dann sage ich, prompt, nein, nie. Ist das eine Antwort? Und dann muss er sich gefallen lassen, das zu hören und wäre schuldig zu prüfen, ob es sich also verhalten könnte. So. Äonenübergänge. So haben wir einen ersten Äon, mit einer ersten Schöpfung, mit einem ersten Kosmos übereinstimmen. Dann kommt ein zweites Zeitalter, beginnend mit dem Tohuwabohu, wo Gott begann, die sieben sogenannten Schöpfungstage laufen zu lassen, endet mit der Flutkatastrophe in den Tagen Noahs. Der zweite Kosmos, Der gegenwärtige dritte und böse Kosmos, der Äon dieses Kosmos, beginnt mit nach der Flut, der globalen Flut in Tagen Noahs, und endet in dem Feuergericht von nach Harmagedon, wo die Erdoberfläche verbrannt wird und Erde und Himmel völlig verwandelt werden in die Zustände des tausendjährigen Reiches. Dritter Äon, der gegenwärtige, und im gegenwärtigen Zeitalter nach Noah bis heute, Jahr 2000, ehrt Gott Satan mit seinen höchsten eigenen Gottestiteln. Er ist solange der gegenwärtige böse Äon Zeitalter läuft, ist Satan der Gott. Genau das gleiche Wort wie Gott. Griechisch Theos, Gott. Er ist der Theos und der Fürst, nicht von Liechtenstein und Monaco, das ist ja nichts Besonderes, sondern der zweithöchste Gottestitel, der existiert, heißt Fürst Achon. Ache heißt Anfang und Achon heißt Erstlingsfürst. Satan, der Gott und Fürst dieses gegenwärtigen bösen Zeitalters. So. Der Äon, das Zeitalter dieses Kosmos, dieses gegenwärtigen Weltalls, das Gott erneuert mit Armageddon, Feuergericht, ganze Erdoberfläche. Jetzt kommen die Zustände vom tausendjährigen Reich. Vierter Äon, viertes Zeitalter, nächstes kommendes tausendjähriges Reich. Und hier herrschen die Zustände nach dem Evangelium des Reiches Gottes. Hat anderen Inhalt als das Evangelium der Gnade Gottes. Im Evangelium des Reiches, genau wie geschrieben steht, im tausendjährigen Reich, gehen von Zion aus das Gesetz vom Sinai und das Gesetz und das Wort Gottes. Gemischt. Evangelium Gottes und Gesetz vom Sinai laufen im tausendjährigen Reich. So. Und diese Ordnung im tausendjährigen Reich mit Wunder und Zeichen und weiß was für herrlichen Dingen, keine Krankheit und alle sind gesund und paradiesische Zustände und nicht mehr herrschen Dämonen und Satan, sondern nur noch heilige Engel im tausendjährigen Reich, die Völker überwalten unter Gesetz und Evangelium gemischt, hat Gott auch zu Göttern erhoben. Da gilt im tausendjährigen Reich, ein jedes Volk, jede Nation auf der Erde wird wandeln im Namen seines Gottes, Els. Wir aber aus Israel werden wandeln im Namen Jehovas, unseres Gottes. Denn er ist der Gott der Götter, wie er sich immer wieder nennen lässt und sich selbst bezeichnet. Also Zustände vom tausendjährigen Reich, die Gott jetzt schon anbruchsmäßig, seitdem es einen Staat Israel gibt, hat begonnen laufen zu lassen, tun wir gut zu beachten, Übergänge der Zeitalter. Und diejenigen, die von Gott mehr haben, ist das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes mehr als das Evangelium des Reiches? Antwort, sehr viel mehr. Denn wenn Gott, so wie Gott 1948 zurückgekehrt ist zu Israel, dem Volk, das er in besonderer Weise als Nation mit irdischen Segnungen gesegnet hat, an den Ort zurückgekehrt ist, wo er sie verlassen hat vor 2000 Jahren, unter den Umständen sich zu ihnen herabgelassen hat, wie er sie damals verlassen hat. Kriegerisch hat er Jerusalem, den Tempel, zerstören lassen und die Söhne Israels zerstreuen lassen unter alle Nationen. Und jetzt ist er zu Israel zurückgekehrt, 1948 beginnend, Israel, das Land, ihnen militärisch wieder zurückzugeben, Jerusalem ihnen militärisch, Kampf wieder Fleisch und Blut zurückzugeben und sie wieder zusammen aus allen Nationen heraus. Seitdem lässt er Ordnungen laufen, die nicht mehr unsere Ordnungen sind, des vergangenen und jetzt ablaufenden Zeitalters der Gnade Gottes, sondern solche ganz anderen Gottesordnungen, die Gott also noch einmal nur wie lange laufen lässt? Nur einen Gottestag. Warum? Er wusste. Warum? Vierter Äon, vierter Kosmos und jetzt fünfter Äon, neue Himmel und neue Erde. Fünfter Kosmos, aber noch nicht Ende. Jetzt lässt Gott den Abschluss der äonischen Zeiten kommen. Also jetzt haben die sogenannten Ewigkeiten einen Abschluss zeitlich. Sind die Ewigkeiten dann unendlich? Bitte. Werden abgeschlossen und dann kommt der Übergang in die wirkliche göttliche Unendlichkeitssphäre. Einer dritten neuen Schöpfung, wo vollkommen gilt, das Alte, alles ist vergangen, siehe, ich mache alles neu. Und wenn wir nun überblicksweise nochmal sehen dürfen, erster Äon, zweiter Äon, je abgeschlossen mit Wasserkatastrophen, der gegenwärtige, der zukünftige, abgeschlossen mit Feuer, Katastrophen, global vorerst, dann universal nach dem tausendjährigen Reich. Das einfache Wort vorerst an Israel gegeben. Und wenn du durchs Wasser gehst und durchs Feuer geführt wirst, was gilt dann? Die Wasser werden dich nicht endgültig ersäufen und das Feuer wird dich nicht zerstören. Ja. Gewaltige Dinge Gottes, Ordnungen Gottes. Und jetzt beachten wir noch Grundlegung der Schöpfung. Mit Grundlegung der Schöpfung, also der Welt, sagen wir, des Kosmos, des ersten Äons. Erst hier begann der Begriff Werke zu laufen. In Hebräer 4 lesen wir, die Werke Gottes begannen erst von Grundlegung der Welt an, das heißt vor Grundlegung der Welt, also alles, was von hier ab links ist, das sind die Dinge und Zustände, die existierten vor Grundlegung der Welt, bevor es Zeitalter gab und bevor es eine Schöpfung gab. Was war denn da? Johannes 17. Vater, verkläre mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte. Wann? Vor Katabole, vor Grundlegung der Welt. Auf dass sie, meine Jünger, die Herrlichkeit sehen, die ich bei dir hatte, vor Grundlegung der Welt. Auf dass sie die Liebe erkennen, womit du mich geliebt hast. Wann? Vor Grundlegung der Welt, als es noch keine Werke gab. Da Gott selbst noch kein einziges Werk getan hat. Was geschah da auch noch vor Grundlegung der Welt? Hat Gott da schon an den Arthur Muhl gedacht vor Grundlegung der Welt? Und an den Martin Buch? Ne? Und an uns alle? Wann hat er uns auserwählt? Ja, jetzt sollte die ganze Versammlung rufen, Halleluja! Vor Grundlegung der Welt, das heißt, als es vor Gott noch den Begriff Werke überhaupt noch nicht gab. Nicht? Begreifen wir den Apostel Paulus mit seiner Sonderbotschaft. Bitte also ja, keine Werke. Sondern der Prüfstein, ob unser Glaube echt sei vor Gott, der schlägt dem Gesetz direkt ins Gesicht. Aber das kann Gott nur sich erlauben, nachdem er sich Golgatha geleistet hat. Und glaubt dem Gott, der den Gottlosen rechtfertigt. Da hört aber alles auf. Was? Den Gottlosen rechtfertigt? Steht so geschrieben. Bleibt Erd und Himmel stumm. Sagt doch mal ja. Ne? Muss ich immer sagen. Also. Das Gesetz sagt genauso, wie es uns Frommen passt und in dieser Schöpfung. Ein Gräuel vor Gott ist es, wenn ein Gerechter verdammt wird und ein Gottloser gerechtfertigt wird. Das passt uns. Nicht? Na, dann jetzt sind wir einverstanden. Und nun darf Paulus, dieser Sonderbote, schreiben in Römer 8, dass dem Gesetz Unmögliche, dass ein Gottloser gerechtfertigt kann, tat Gott in Christo. Und wer seinen Gott so kennt, ne, dass der gottlose Arthur Muhl vor den Herrn hingestellt, den gekreuzigten, verfluchten am Holz, im nächsten gleichen Augenblick Gottes Gerechtigkeit geworden ist. Wer das glaubt, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Wer aber mit Werken umgeht noch, nach dem Gesetz, ne, dem ist man ein Lohn schuldig, der erhält die Sache nicht aufgrund der Gnade, sondern nach Schuldigkeit, wer mit Werken umgeht. Und wir wären alle so gern, würden zu denen gehören, die was zu gut haben, um ihrer Leistungen willen. Bitte. Also, noch einmal, Beginn der Werke, Himmel und Erde, ein Werk der Hände Gottes, Ende der Werke Gottes beim Abschluss des fünften Äons. Schluss. Hier gilt nur noch, da ist die ganze neue Schöpfung ins Leben gezeugt. Der das All ins Leben zeugt. Halleluja. Und die Art und Weise und die Reihenfolge hat Paulus in Kürze beschreiben dürfen im Auferstehungskapitel. Gleich wie in Adam alle sterben, also werden in Christo alle, bitte, nicht jetzt auferweckt oder zur Auferstehung kommen, sondern lebendig gemacht. Ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus, das ist er, Haupt samt Glieder, dann die sein sind, Israel und die Nationen, und dann das Ende, dann noch alles, was noch nicht dazugekommen ist, wird auch ins Leben gezeugt. Und jetzt haben wir noch den weißen Thron da und haben einen zweiten Tod, einen Feuersee. Was ist jetzt da? Sehr einfach. Wenn es einen zweiten Tod gibt, dann gibt es natürlich vorerst einen ersten Tod. Wunderbare Weisheit, die ich jetzt ausgesprochen habe. Jetzt stelle ich eine Frage, da ist wieder die Antwort schon drin. Ist der erste Tod oder der zweite Tod der letzte Tod? Jetzt dürft ihr ruhig mal lachen. Also der zweite Tod ist der letzte Tod, nicht? Klar. Was steht geschrieben? Schriftgelehrte. Welcher Feind wird zuletzt aufgehoben? Der Tod. Ja, jetzt versteht ihr, ist der zweite Tod der letzte oder ist der erste der letzte? Der letzte Feind, der aufgehoben wird, ist der Tod. Ist das der erste Tod oder der zweite Tod? Kann nur der zweite sein. Bitte schön. Stimmt, bitte? Das ist die Konsequenz und ja, für uns selbstverständlich, nicht? Ja. Aber Gott alles und in allem, ja, der letzte Feind, der Tod, wird aufgehoben. Und das unauslöschliche Feuer, sind wir belehrt worden, das löscht wann aus? So steht auch geschrieben, das Feuer erlischt, wenn kein Holz mehr da ist. Hat Salomo recht in diesem Ausspruch? Das weiß Jesus Kind noch. Ne? Worin besteht die Feuerglut des Feuersees? Angenommen, das sei auch noch unauslöschliches Feuer. Meinetwegen. Ne? Da gibt das Hohelied Antwort. Die Liebe sind Feuergluten und können von keiner Wassermasse ausgelöscht werden. Also worin besteht die Feuerglut, die nicht ausgelöscht werden kann durch Wasser? Die Feuerglut der Liebe Gottes. Jetzt erschreckt nicht, wenn ich sage, die Feuerglut der Liebe Gottes verbrennt unbarmherzig alles, was nicht Liebe ist. Stimmt's oder habe ich recht? Adolf Heller. Verbrennt unbarmherzig alles, was nicht Liebe ist. Was bleibt zuletzt übrig? Die Liebe, die Hoffnung, der Glaube. Glaubt die Liebe alles? Hofft die Liebe auch alles? Antwort? Ja. Die Liebe glaubt alles und hofft alles. Und jetzt kommt das Schlusswort für heute Morgen. Und alles, steht geschrieben, was die Liebe hofft, lässt nicht zuschanden werden. Halleluja. Amen. Aha.
Kein Mensch mehr geht.
Jawohl.
Wir wissen aber, einmal von Israel, von den heiligen Überresten, wir wissen aber auch von den Nationen, von den Völkern,
ja,
an denen ja dann, denen das Heil durch die Rolle Israels, durch die Verwittertätigkeit oder das heutige Israel weitergegeben wird. Wie sieht es denn damit aus? Wo sind denn die Nationen?
Wo kommen die Nationenmassen her, die im tausendjährigen Reich vorhanden sind? Also ich bin jetzt nicht schuld, wenn es noch länger geht als zeitlich. Ja. Aber das ist die mehr als berechtigte Frage. Und ich bin dankbar dafür. Ja. Erstens, Daniel 12, Auferstehung von solchen, die im Staub der Erde schlafen, also gestorben sind, begraben sind. Durch Auferstehung kommen alttestamentliche, neutestamentliche Menschen ins tausendjährige Reich. Und wenn es eine erste Auferstehung gibt, dann dürfte es auch was geben? Eine zweite und vielleicht noch einige. Diejenige in Daniel 12 genannte ist nur eine. Durch verschiedene Auferstehungen kommen Menschen, Massen ins tausendjährige Reich. Genauso wie Gott damals einen Garten gepflanzt hat, Eden, Paradies, und hat dann den Menschen in diesen Paradieses Garten hineingesetzt. So macht er zuerst die Oberfläche der ganzen Erde zu einem Paradies, Garten Gottes, gestaltet er um durch die Katastrophen und setzt dann die Menschen, sei es durch Auferstehung, und jetzt kommt das Zweite, Heilskörperschaften, die nicht zum Leibe des Christus gehören, die er aber, wie zum Beispiel den männlichen Sohn, in der Mitte der letzten 7 Jahre durch Entrückung gesichert hat, vom Zugriff des Drachen, nicht? Der kommt ja zurück ins tausendjährige Reich. Also eine ganz klar bezeugte Heilskörperschaft, genannt männlicher Sohn. Denn er, der männliche Sohn, der entrückt wird, also den Zugriff des Antichristen, des Satan auf der Erde entrissen wird, irgendwo im Kosmos sichergestellt wird vor Gott, der kehrt zurück, den setzt Gott zurück ins tausendjährige Reich, um die Nationen im tausendjährigen Reich zu weiden. Aber mit was für einer Rute? Mit eiserner Rute wird er, der männliche Sohn, die Nationen weiden im tausendjährigen Reich. Warum? Im tausendjährigen Reich herrscht nicht die Gnade und die Barmherzigkeit, sondern Gerechtigkeit und Gericht sind meines Thrones Grundfeste, gilt im tausendjährigen Reich. Liebe Geschwister, sind wir froh, dass Gott sich unser schon vor Grundlegung der Welt erbarmt hat. Und nicht nur für das Reich begann Gott erst mit Grundlegung der Welt an, Verfügung zu treffen. So steht geschrieben. Das Reich Gottes begann mit Grundlegung der Schöpfung. Aber wir sind auserwählt wann? Auch von Grundlegung der Welt an. Vor Grundlegung der Welt. Als die Werke begannen, wird er die Nationen weiden mit eiserner Rute, das heißt. Da geht das Gesetz aus von Zion und das Wort Gottes, das Evangelium von Jerusalem. Aber nicht die Gnade. Nicht das Evangelium der Gnade, sondern Werke. Ideale Zustände. Keine Versuchungsmöglichkeiten, Verführung von Satan oder Dämonen, die sind alle beseitigt. Nur noch heilige Engel, die Gott zu Göttern erklärt hat, regieren, um das Gesetz halten zu können und so weiter. Wer aber nur irgendeine Kleinigkeit stiehlt, lebt am anderen Tag nicht mehr. Sein Leichnam wird da ins Tal Himnon geführt, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Hat einer vielleicht noch unbewusster gar nicht gewollt, ein falsches Zeugnis gegeben. Eine kleine Unwahrheit nicht nur gesagt oder getan, sondern nur gedacht. Was passiert? Am anderen Morgen lebt er nicht mehr. Da geht von Jerusalem aus morgen für morgen eine Rolle. Eine Bannbulle, könnten wir sagen, als Katholiken. So ist jeder neue Tag vollständig gesäubert von jeder Ungerechtigkeit. Stimmt's? Da sind Gerechtigkeit und Gericht sind die Grundlagen meines Thrones, tausendjähriges Reich. Also männlicher Sohn kommt zurück und weidet in dieser Weise unter Gesetz. Nicht? Und der männliche Sohn ist eine Heilskörperschaft aus Israel. Sehr einfach, warum? Nicht wir, sondern der männliche Sohn wird ja von wem geboren? Von dem Weib, das mit der Sonne bekleidet ist, in der Gerechtigkeit Christi steht, heißt das? Eine Krone mit 12 Sternen hat, das sind die 12 Stämme Israels, wie Josef geträumt hat. Ne? 12 Sterne in ihrer Krone, 12 Stämme Israels, das sind die 144.000. Das ist das Weib mit der Sonne bekleidet. Den Mond, Zeichen für den Beherrscher der Finsternis unter ihren Füßen. Der Gott des Friedens wird in kurzem den Satan unter eure Füße legen. So. Dann. Die übrigen ihres Samens, die nicht zum männlichen Sohn gehören, die werden auch noch gerettet. Die kommen auch zurück. Und das Weib selbst will ja vom Satan auch verschlungen werden. Nicht? Ihr werden die beiden Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie hinfliege in einen Ort, sichergestellt wird im Kosmos, vom Zugriff des Drachen weit entfernt, entzogen. Also auch dieses Weib, jetzt Israel, die 144.000, kehren dann, woher? Nicht durch Auferstehung, sondern aus dem Ort in den Himmel, wo Gott sie sichergestellt hat, zurück ins tausendjährige Reich. Und da haben wir dann noch das wunderbare prophetische Wort dazu. Siehe, ich will sie, die Israel Gottes, in die Wüste führen, wie geschrieben steht von dem Weib. Ne? Und ihr dort zu Herzen reden, erstens. Und zweitens, ihr von dort aus ihre Weinberge wieder schenken im tausendjährigen Reich. Ne? Also, Antwort durch Auferstehung. Und der Herr selber fürs tausendjährige Reich kommt ja auch von seiner Herrlichkeit auf die Erde. Aber wie kommt er auf die Erde? Kommt er in seiner ganzen Herrlichkeit auf die Erde fürs tausendjährige Reich? Oder nur in einer reduzierten Herrlichkeit? Natürlich nur in einer reduzierten Herrlichkeit. So dass es die Herrlichkeitsmaße und Werte des tausendjährigen Reichs ertragen können. Denn wir lesen, wenn der Herr kommt fürs tausendjährige Reich, den sonderbaren Ausdruck, ich will gleich vorher einen praktischen Vergleich vollziehen. Angenommen, mein Onkel hat mir geschrieben, mein lieber Arthur, Übermorgen komme ich nach Zürich, freue mich auf den Besuch bei euch und um 10.15 Uhr werden meine Füße auf Bahnsteig 1 Hauptbahnhof Zürich stehen. Wisst ihr, was ich denken würde? Werden meine Füße auf dem Bahnsteig 1 stehen. Wisst ihr, was ich denken würde? Lieber Onkel. Also ich komme nicht mehr ganz nach, ob es bei dir noch ganz stimmt. Meine Füße werden auf dem Bahnsteig stehen. Steht irgend sowas in der Schrift vom Herrn? Seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Was heißt das? Das Haupt kann nicht zu den Füßen sagen, es bedarf euer nicht. Aber sind die Füße das Haupt? Sind die Füße der Körper? Nein. Die Füße sind nur die Glieder am Leibe des Christus, die ständig in Berührung mit der Erde sind, wie Israel. Ist Christus uns als Haupt der Gemeinde gegeben? Und wir sind wir sein Gesamtleib? Ich bin überzeugt, die sind auch, gehören auch noch zum Leib, dieser männliche Sohn, der letzte Zustuf zum Leibe des Christus, aber sie sind die Füße am Leib aus Israel. Und alle Söhne Israels, entschuldigt, wenn ich von ihnen sage, angenommen, ich wäre auch einer, und ich dürfte, weil ich jetzt ein Glied am Leibe des Christus bin, dürfte ich nicht in den Herrlichkeitsordnungen des tausendjährigen Reiches dabei sein. So, versteht ihr? Ein Sohn Israels, denen das Reich bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. So steht geschrieben. Dass die im tausendjährigen Reich auf ihre Weise ihren Dienst tun, für die tausend Jahre. Also Rekrutierung, Bevölkerung des tausendjährigen Reiches durch Totenauferstehung, und Wiederkunft von Heilskörperschaften, dem Herrn, selbstverständlich, die 12 Apostel kommen auch von oben, nicht? Die da herrschen auf 12 Thronen und so weiter. Und dann gilt jetzt abschließend möglichst die Frage, dann gilt das Wort, und dann werden Söhne und Töchter geboren wie Tau aus der Morgenröte. Das heißt auch nicht mehr in dieser rein fleisch- und blutmäßigen Weise wie heute.